Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Schwerpunktthema WEG-Novelle 2022. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den lieben Benedikt Stockert von FSM Rechtsanwälte. Servus Benni, wie geht's?
Servus, alles gut. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Haben mich zu dir ins Studio eingeladen.
Ja, eigentlich ist es eine vice versa Einladung, kann man sagen. Ja.
Wunderbar, schön, dass das geklappt hat. Bevor wir dieses Schwerpunktthema aufheben und beleuchten, vielleicht ganz kurz vorweg, du bist ja Jurist, immobilienaffin, aber vielleicht ein paar Details zu deiner Vergangenheit, zu deinem Hintergrund, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, wie du richtig gesagt hast, ich habe Jus studiert als Jurist, nicht ganz weit hergeholt, habe in diversen Anwaltskanzleien gearbeitet und habe mich 2016 selbstständig gemacht, mich 2017 mit dem Sebastian Feuchtmüller zusammengeschlossen und jetzt fünf Jahre später, wir feiern demnächst unser fünfjähriges Jubiläum, haben wir einen Umzug hingelegt in den 8. Bezirk, in dem du jetzt ja auch bist, in der wunderschönen Langegasse, und haben hier ein neues Büro bezogen, sind mittlerweile knapp 50 Leute und haben Beratungsschwerpunkte Unternehmensrecht und Vergaberecht und eben auch, und das ist mein Schwerpunkt, Immobilienrecht, und deswegen bin ich heute hier bei dir. Ich danke dir auch noch einmal für die Einladung. Du warst ja auch schon einmal bei uns zu Gast, muss man sagen, und hast uns was zum Besten gebracht. Deswegen freue ich mich heute schon auf deine Fragen. Vielleicht noch ganz kurz privat, bin verheiratet, habe zwei Kinder und verbringe auch sehr viel Zeit mit diesen Kindern und sehr gerne. Also ich bin vielleicht ein bisschen nicht das klassische Anwaltsklischee, der seine Kinder selten sieht, sondern ich versuche, meine Kinder so häufig wie möglich zu sehen und Beruf und Familie sehr gut unter einen Hut zu bringen.
Super.
Schöne Zusammenfassung, oder?
Absolut. Ja. Auf den Punkt gebracht. Kurz und knackig, das habe ich bei dir damals nicht geschafft. Das war relativ ausschweifendes
Interview. Am Schluss, genau, lass mich kurz noch fragen. Du hast gesagt, was warst du? Du hast irgendeine Meisterschaft gewonnen, erinnere ich mich noch. Was war das? Erzähl mal.
Minigolf.
Minigolf, richtig.
2006 im Schafbergbad.
Ja, und?
Also einer meiner größten Erfolge.
Ja? Ja. Wie viele Teilnehmer waren da dabei? Ich habe da völlig vergessen nachzufragen. Zwei. Ihr warst zu zweit und du hast es heimgespielt.
Einer meiner größten Erfolge. Du, WEG-Novelle, vielleicht penetrieren wir das Thema mal so ganz allgemein. Was bedeutet WEG, Wohnungseigentumsgesetz, wen betrifft das? Wir sind natürlich ein Immobilieninvestoren-Podcast, aber de facto hat ja jeder auf die eine oder andere Art, selbst wenn er zur Miete wohnt, mit diesen Themen zu tun. Was bedeutet das einmal grundsätzlich? Was bedeutet Novelle und was kommt 2022 auf uns zu, beziehungsweise was ändert sich konkret?
Ja, also es haben sich die einen oder anderen Sachen schon geändert seit dem 1. Jänner, aber vielleicht einmal ganz grundsätzlich, das Wohnungseigentumsgesetz ist geregelt für alle Wohnungseigentumsobjekte. Wohnungseigentumsobjekte sind in der Regel Wohnungen, können aber auch Geschäftslokale oder sonstige selbstständige Räumlichkeiten sein und eben auch Stellplätze. Wichtig hier ist, dass an einem Haus Wohnungseigentum begründet ist. Das ist immer häufiger der Fall, aber es gibt, wie du selbst auch sehr gut weißt, auch noch viele schlichte Miteigentumshäuser,
auf die sogar gemischte, ne?
So ist es, auf die das Wohnungseigentumsgesetz nicht gilt. Und auch gemischte Häuser, die dürfen heute nicht mehr begründet werden, aber die gibt es noch aus der Vergangenheit. Heißt, da ist teilweise schlichtes Miteigentum, teilweise Wohnungseigentum. Furchtbar streitig im Normalfall. Gemischte Häuser sind das größte Problem, das es gibt, ja, oder vielfach die größten Probleme resultieren daraus. Aber das WEG regelt im Wesentlichen die wechselseitigen Rechte und Pflichten, die Eigentümer, Wohnungseigentümer untereinander haben, Abrechnungseinheiten, regelt, wo mein Wohnungseigentumsobjekt endet, wo also die Allgemeinteile beginnen, und im Wesentlichen soll das Wohnungseigentumsgesetz das Leben der Wohnungseigentümer untereinander möglichst klarstellen. Das gelingt an vielen Stellen gut, an vielen Stellen weniger gut, aber es gelingt immer noch besser als im MRG. Ja, das ist ganz furchtbar, und noch furchtbarer ist das WEG. Also das WEG ist unter all diesem Triumvirat noch das Beste. Und ja, es gab eine Novelle jetzt 2022 und es haben sich diverse Dinge geändert, teilweise auch relevante Dinge geändert. Also es ist leider wieder nur eine kleine Novelle, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem sind wesentliche Punkte, die gerade deine Hörer interessieren, könnten sicherlich betroffen.
Vorweg würdest du jetzt allgemein dich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Novelle hat eine positive Reform für Vermieter gebracht oder ist es wiederum nur komplizierter, aufwendiger, herausfordernder geworden?
Das ist eine gute Frage. Komplizierter, glaube ich, ist es nicht geworden. Es ist weniger kompliziert geworden. Mhm. Für Vermieter ist es an einer oder anderen Stelle besser geworden. Aber gerade wenn ich mir das Thema Rücklage zum Beispiel anschaue, die Mindestdotierung der Rücklage, ist es schlechter geworden, weil die Mindestdotierung der Rücklage mit 90 Cent am Quadratmeter, die ich unter gewissen Ausnahmen auch niedriger machen kann. Aber im Wesentlichen werden sich die Hausverwaltungen an diese 90 Cent halten. Das ist schon sehr hoch. Mhm. Und die Rücklagen können, gerade wenn wir eine MRG-Wohnung haben, ja auch nicht auf den Mieter überwälzt werden. Im freien Mietzins könnte ich es theoretisch in den freien Mietzins einrechnen, nur ja, das geht auch nicht so einfach. Ja. Also das heißt, das ist ein Rendite-Killer, wenn man so möchte. Umgekehrt, andere Dinge, gerade wenn es darum geht, ein bisschen in die erneuerbare Energie zu gehen, Ladestellen anzubieten, auch unter Umständen gegen den Willen anderer Miteigentümer, da hat sich das eine oder andere verbessert.
Ja. Vielleicht, wenn wir auf das Thema Rücklage nochmal eingehen, weil das ein wesentlicher Punkt ist, du hast das auch erwähnt, aus der Renditebetrachtung heraus. Beim freien Mietzins theoretisch kann ich es umlegen, ja, weil es nicht geregelt ist, aber am Ende des Tages ist es eh nur rechte bzw. linke Tasche mit einem kleinen Steueraspekt, der da mitschwingt. Soweit ich jetzt informiert bin, was wirst du bestätigen können, mit 1.7. glaube ich, muss verpflichtend eine Rücklage pro Nutzwert in Correct. Höhe von 90 Cent eingeholt werden von der Hausverwaltung. Betrifft es wirklich flat alle oder wird da irgendwie differenziert nach Altbau, Neubau, was passiert mit frischen Bauträgerobjekten und so weiter und so fort?
Also generell gilt diese 90-Cent-Regelung als Grundsatz. Mhm. Und die 90-Cent-Regelung kann unter diversen Ausnahmen eben, kann davon abgesehen werden. Eine Ausnahme ist, wenn ein besonders hohes Ausmaß schon bei der Rücklage vorliegt, also wenn da hunderttausende Euros bei einem kleinen Gebäude herumkugeln, dann könnte die Hausverwaltung einen niedrigeren Betrag einheben, muss sich dafür aber dann unter Umständen irgendwann einmal rechtfertigen, sollte sich das dann nicht ausgehen. Und bei kurz zurückliegenden Neuerrichtungen oder grundsätzlichen Erneuerungen des Gebäudes ist es auch möglich, das niedriger anzusetzen. Also wir reden jetzt einmal von einem grundsätzlichen Normhaus, das schon das eine oder andere Jahr im Buckel hat und wo eine Rücklage halt im üblichen Ausmaß vorhanden ist, da wenn die 90 Cent, da wird dann die 90 Cent nicht gerüttelt werden können.
Okay. Und wie funktioniert das rechtlich, technisch? Das heißt, die Hausverwaltung, prominente Rolle. Ja, sie ist verantwortlich, das WEG-Gesetz umzusetzen im Sinne der Eigentümergemeinschaft, von der sie ja beauftragt wurde. Ja. Ja. Welche Konsequenzen sind zu erwarten, wenn zum Beispiel die Rücklage nicht in Höhe von 90 Cent, Entschuldigung, eingehoben wird? Wie kann man argumentieren? Wer sanktioniert diese
naja, Dinge? Eine Sanktion in der Form gibt es jetzt nicht, aber der Grundsatz, die Hausverwaltung ist verpflichtet im Sinne ihrer generellen Sorgfaltspflichten, alles zu machen, dass das Haus normal bewirtschaftet werden kann. Jetzt wird sie sich schwer tun, wenn sie im Wohnungseigentumsgesetz eine relativ klare Vorgabe mit 90 Cent bekommt und sagt, mir ist das wurscht, ich mache trotzdem nur 30 Cent, obwohl eigentlich nichts auf der Rücklage liegt und die Bude aus den 60er Jahren ist. Es wird nicht funktionieren und am Schluss könnte es tatsächlich dazu führen, dass sie unter Umständen auch schadenersatzpflichtig wird, wenn nicht entsprechende Rücklage da ist, wenn eine Maßnahme nicht umgesetzt werden kann. Ja, das wäre der absolute Worst Case für die Hausverwaltung. Aber ganz generell würde ich meinen, werden die Hausverwaltungen ab 1.7., wie du das richtig gesagt hast, einfach ihre Rücklagen, die monatlich akkundiert werden, einfach erhöhen. Und das wird alle betreffen, weil 90 Cent werden bei den wenigsten eingehoben. Das heißt, es ist praktisch immer eine Erhöhung. Mhm. Ich kann natürlich mehr einheben als die 90 Cent als Hausverwaltung, aber weniger sollte ich eigentlich nicht einheben, außer ich habe eben diese gewichtigen Gründe, die ich vorher schon genannt habe, die auch im Gesetz stehen.
Es ist natürlich prozentual betrachtet, wenn ich jetzt sage, ich habe bei einer relativ jungen Wohnung, keine Ahnung, 25 Cent, prozentual betrachtet ist ja das eine enorme Steigerung.
Absolut.
Hoch auf 90. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Intention kann nur sein, vom Gesetzgeber her, dass man jetzt auch, du hast das erwähnt, erneuerbare Energien ich möchte da jetzt nicht zu weit ausholen, aber in die Richtung Green Energy, thermische Sanierungen, ja, was auch immer, dass man da schon vorbeugt, weil da perspektivisch große Kostenblöcke wahrscheinlich auf die Wohnungseigentümer zusteuern werden, oder?
Ganz richtig. Und da muss man auch sagen, da hat sich eben auch ein ganz wesentlicher Punkt geändert bei diesen, wenn wir jetzt das erneuerbare Energien angesprochen, es gibt jetzt erleichterte Erfordernisse für Mehrheiten in der Eigentümergemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich eine Eigentümerversammlung einberufe, war es früher so, dass die absolute Mehrheit an den Miteigentumsanteilen entscheidet. Mhm. So, jetzt ist jeder von uns schon in diversen Eigentümerversammlungen gesessen. Seltenst sitzen da mehr als 3-4 Leute herum, außer es hauen sich alle den Schädel ein, dann funktioniert sowieso nichts. Ja. Das heißt, wir haben durchaus immer Probleme, zu Entscheidungen zu kommen, weil einfach nie die Mehrheit, oder nie, natürlich nicht, aber selten oder sehr schwierig die Mehrheit der Miteigentumsanteile einzuholen ist. Und es gibt jetzt, das ist ein neu geschaffener Paragraph, beziehungsweise ein umgestalteter Paragraph, der Paragraph 24 WEG, eine zweite Möglichkeit, eine Mehrheit zu beschaffen innerhalb eines Gebäudes, um etwa, du hast das angesprochen, ja, bei der Beheizung eine nützliche Verbesserung herbeizuführen. Also wenn ich zum Beispiel eine Solaranlage aufs Dach gebe oder statt der Gasheizung eine Wärmepumpe einfüge unten, dann habe ich die Möglichkeit, wenn die Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür ist und wenn mindestens 1/3 von allen Miteigentumsanteilen betroffen ist. Also vielleicht ein praktisches Beispiel, wenn wir jetzt annehmen, 11 Wohnungseigentümer sind im Haus und alle haben die gleichen Anteile, ist natürlich sehr hypothetisch, aber gehen wir davon aus, war es früher notwendig, dass 6 Leute zustimmen und jetzt reichen unter Umständen auch schon 4, weil du hast 1/3 der abgegebenen Stimmen, 4 von 11, und wenn die 4 wiederum 2/3 von denen sind, die tatsächlich abgegeben worden sind bei der Eigentümerversammlung, kommt der Beschluss mit Mehrheitsbeschluss zustande. Das heißt, weniger Leute müssen da sein. Es ist leichter geworden, ganz generell Stimmungen ein bisschen herunterzudrücken, weil oft geht es bei Eigentümerversammlungen ja nicht darum, sachlich einen Beschluss zu fassen, sondern mehr darum, dem Nachbarn links und dem Schurl rechts möglichst einen reinzudrücken, weil die was anderes wollen. Und das wird dadurch einfach ein bisschen hintangehalten. Und wenn man das jetzt in Kombination sieht mit der Rücklage, die einfach höher dotiert ist, es ist mehr Geld da, um möglicherweise interessante, klimapolitisch interessante Maßnahmen umzusetzen, ja, dann wird es so sein, wie du sagst, dass es leichter ist, auch rechtspolitisch, aber auch sachlich ordentliche Maßnahmen umzusetzen.
Vielleicht 1-2 Nachfragen, um das konkret zu behirnen. Du hast das schön beispielhaft dargestellt.
Da habe ich echt was Schönes ausgesucht, gell? Ich habe mir das vorher aber überlegt, dass ich das irgendwie plastisch
Meine Frage kann. Ist, geht es da tatsächlich um die Anwesenheit und verliert der sogenannte Umlaufbeschluss damit seine Wirkung, oder geht es in Kombination? Wie funktioniert das zukünftig technisch dann wirklich, weißt du das?
Also es geht hier wirklich um die Mehrheit der Stimmen. Ja.
Okay. Also unabhängig davon, ob anwesend plus, also wirklich in Summe mit Umlaufbeschluss die Mehrheit der Stimmen.
Ja.
Okay. Das ist der eine Aspekt bei Mehrheitsbeschlüssen. Wie funktioniert das Ganze und ändert sich auch die Frage bei Einstimmigkeit? Ja, bei Fällen zum Beispiel jetzt Hausnummer Lifteinbau, ja, ist ja Stand alt.
Bleibt.
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 Also, wenn einstimmig, immer einstimmig.
Wenn einstimmig, immer einstimmig. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den du vielleicht jetzt damit ansprechen wolltest, was darf ich mit einem eigenen Wohnungseigentumsobjekt machen? Mhm. Änderungen des eigenen Wohnungseigentumsobjekts, das ist in § 16 geregelt im WEG, immer schon gewesen. Da hat es eine Klarstellung gegeben im Gesetz, früher ist drinnen gestanden, dass man im Grunde alles machen darf. Und in Wahrheit ist es immer schon so gewesen, dass ich eine Zustimmung dann brauche, wenn ich schutzwürdige Interessen meiner Miteigentümer, also der anderen Wohnungseigentümer, beeinträchtige. So, und schutzwürdige Interessen sind dann nicht betroffen, wenn ich einen Nagel einschlage in meiner Wohnung oder wenn ich neu verfließe oder wenn ich meine Küche hineinstelle, klarerweise. Aber wenn ich die Allgemeinteile, in meinem Wohnungseigentumsobjekt etwas mache, was tatsächlich zu Problemen für andere führen könnte, beispielsweise eine große Anlage aufstellen oder irgendetwas.
Nehmen wir das Beispiel Klimaanlage.
Ja.
Ja, so ein Außengerät.
Das wäre allgemeine Teile, ja. Das ist wieder was anderes. Das ist
da
ja nicht nur mein
Einstimmigkeit nach wie vor,
oder? Naja, da kommt es dann drauf an, und das ist jetzt genau der entscheidende Punkt, wo sich etwas geändert hat. Wenn allgemeine Teile betroffen sind. Ja, das ist der Absatz 2, also das heißt, der § 16 ist geregelt in diverse Absätze. Einmal geht es um mein eigenes Wohnungseigentumsobjekt, das ist alles gleich geblieben wie vorher. Bei den allgemeinen Teilen ist etwas dazugekommen, nämlich die privilegierten Ausnahmen sind dazugekommen. Ganz generell vielleicht wie läuft es ab bei allgemeinen Teilen? Ja, was, wenn ich allgemeine Teile in Anspruch nehme, du hast die Klimaanlage angesprochen, dann ist es notwendig, dass das entweder dem üblichen Verkehr entspricht, dass ich das machen darf. Das entscheidet dann ein Gericht, was der übliche Verkehr ist. Dieser Terminus technicus steht im Gesetz. Oder ein wichtiges Interesse eines Wohnungseigentümers da ist. Also wenn es in deiner Wohnung grundsätzlich 40 Grad hat, dann könnte man sagen, es ist ein wichtiges Interesse und du wirst das machen dürfen. Aber du musst die Zustimmung einholen und die Zustimmung darf dann nicht versagt werden, wenn diese beiden Punkte beeinflusst sind.
Okay. Und ich muss aber die Zustimmung von jedem Einzelnen Korrekt. Einholen und eine Nichtzustimmung bedeutet nach wie vor Nein, oder?
Jein.
Jein.
Lass mich noch kurz dazu diesen privilegierten Ausnahmen kommen. Es gab bis jetzt schon privilegierte Ausnahmen, wann das eben nicht erforderlich war, dass einer dieser beiden Kategorien erforderlich waren. Das sind, wenn die Errichtung von Strom, Gas, Wasser und Fernsprechleitungen betroffen waren, unter anderem. Mhm. Zusätzlich dazugekommen jetzt, und das ist der ganz entscheidende Punkt, sind Ladestationen für E-Autos, und zwar langsam laden, bis 5,5 Kilowatt. Das steht in den Materialien so drinnen. Ist jetzt nicht super schnelles Laden. 11 Kilowatt ist das, was die meisten kennen von der Straße. Also 5,5 ist die Hälfte, dauert also ergo doppelt so lang. Mhm. Und die barrierefreie Ausgestaltung von Wohnungseigentumsobjekten, das heißt der Treppenlift, der hinaufgeht. Mhm. Dafür muss ich nicht nachweisen, dass eine dieser beiden Kategorien, nämlich ein wichtiges Interesse von mir selbst als Wohnungseigentümer oder dass das dem üblichen Verkehr entspricht.
In einfachen Worten, dass ich es verstehe, ich bin ja Tesla-Fahrer.
Ja,
ich hab
ich auch.
Habe einen Stellplatz, an dem Wohnungseigentum begründet ist, das heißt, der gehört ja mir.
Ja.
Allerdings um eine Stromleitung zu dem Stellplatz, also zu dem Tiefgaragenstellplatz hinzubekommen, muss ich ja mit den Leitungen durch den Allgemeinbereich.
Ja. Darfst du jetzt.
Das darf ich jetzt einfach machen, ohne jemanden zu fragen.
Nein, du musst, trotzdem fragen. Du musst trotzdem fragen, aber die Zustimmung darf nicht versagt werden. Wenn dir die Zustimmung aber versagt wird, von irgendjemandem, weil er sagt, den Zödi, den mag ich nicht, dann kannst du zum Außerstreitrichter gehen und wirst relativ schnell vom Außerstreitrichter die Zustimmung von ihm ersetzt bekommen. Wunderbar. Also die Zustimmung musst du nach wie vor einholen. Und jetzt kommt noch ein ganz wesentlicher Punkt, auch eine Neuerung. Es gibt eine Zustimmungsfiktion für eben diese Maßnahmen, ja. E-Ladestelle, dann ist noch genannt im Gesetz Solaranlage auf dem Dach. Mhm. Wenn ich keine Zustimmung von Leuten bekomme, die aber entsprechend verständigt habe, ja, dann gilt die Zustimmung als nach 2 Monaten erteilt. Also wenn ich informiere, 2 Monate sagt er nichts. Und ich weise ihn aber auch darauf hin, dass er widersprechen kann, was die Rechtsfolgen sind, wenn er nicht widerspricht, nämlich dass eine Zustimmungsfiktion erteilt wird. Das muss ich in dem und Schreiben
machen. Die Fiktion
machen.
Gilt aber nur für die privilegierten Fälle.
Gilt für einzelne im Gesetz genannte privilegierte Fälle, aber eben die E-Ladestelle und das Solardach und auch das barrierefreie.
Außensauna nicht.
Außensauna nicht, aber das hast du vorher auch schon nicht dürfen. Ist auch nicht klimapolitisch. Naja, wer weiß, ne? In 50 Jahren hat es vielleicht die 90 Grad draußen. Brauchst die Außensauna nicht mehr.
Ja, also ganz, ganz spannend. Das heißt, da tut sich doch einiges, vor allem dahingehend, dass man sagt, du hast das, glaube ich, als Klimaziele oder klimapolitische Maßnahmen, also vor allem gefördert wird ja auf allen Ecken und Enden die Elektromobilität. Das heißt, das wird doch ein Stück weit vereinfacht. Und vor allem diese privilegierten Fälle, die dann wirklich dezidiert aufgelistet werden, mhm. vor allem barrierefreies Wohnen, das ist ja Überalterung der Gesellschaft, demografischer Wandel auch ein wichtiger Aspekt. Gibt es sonst noch ein paar pikante Feinheiten, die ein versierter Eigentümer, Vermieter wissen sollte, beziehungsweise am Schirm haben sollte?
Naja, zwei Punkte.
Damit er sich nicht verkühlt.
Ja, damit er sich nicht verkühlt. Zwei Punkte, die, glaube ich, noch ganz spannend sind. Das eine ist, auch das ist, glaube ich, vielen Leuten bekannt, wenn man die Hausverwaltung informiert und sagt, ich hätte gern die Adressen meiner Miteigentümer, weil die ja oft nicht da wohnen und die Hausverwaltung sagt, tut mir leid, Datenschutz, ja, oder sonst was, will nicht rausgeben, weil gerade keine Zeit oder sonst. Das geht jetzt nicht mehr. Du hast jetzt eine Auskunftspflicht. Das heißt, die Hausverwaltung muss dir die Adressen, die letzten Adressen, ihr bekannt gegebenen Adressen bekannt geben. Nicht die E-Mail-Adresse, nur die E-Mail-Adresse nur dann, wenn der Wohnungseigentümer auch zugestimmt hat. Tue ich mir ehrlich gesagt schwer, das zu verstehen, aber ist so. Ja, also die E-Mail-Adresse darf der nach wie vor geheim halten. Das wäre nach wie vor die leichteste Möglichkeit, den zu erreichen. Aber die anderen müssen bekannt gegeben werden. Das heißt, ich kann auch jeden bewusst anschreiben, nachdem ich von der Hausverwaltung vorher die Informationen bekomme.
Kann ich ja theoretisch heute schon, wenn ich einen Grundbuchauszug ziehe. Ne?
Ja, aber du weißt halt oft nicht, im Grundbuch hast halt, der hat an und dazu mal vor 30 Jahren gekauft, hat nie das, die Adresse berichtigt, die im Grundbuch drinnen steht, muss er auch nicht de facto und oder tut er auch oftmals nicht. Und die Hausverwaltung weiß aber sehr wohl, wo sie zustellt, weil die schreiben ihre Vorschreibungen nach wie vor an und haben natürlich die aktuelle
Liste. Also eine aktuelle Liste, sehr gut. Das heißt, verpflichtend müssen die
richtig
mit der Liste raus.
So ist es.
Rücken
so ist es. Kommen. Und das Zweite ist, dass Eigentümerversammlungen, wie auch bisher schon bei Covid als Hybridveranstaltungen angeboten werden dürfen. Das heißt, eine Eigentümerversammlung, wo werden alle eingeladen, aber es muss auch die Möglichkeit geben oder es kann auch die Möglichkeit geben, dass per Videoeinschaltung sich die Leute dazuschalten, die beispielsweise nicht, wenn du jetzt in Wien eine Wohnung hast, aber in Graz wohnst, dann musst du nicht anreisen für die Eigentümerversammlung, sondern kannst dich per Telefon, per Videokonferenz verzeihen.
Das heißt, das muss verpflichtend möglich sein. Diese Variante, die müssen die bereitstellen?
Oder es ist nein, optional? Es ist optional für den Verwalter. Es wird dem Verwalter die Befugnis eingeräumt, das zu machen. Aber wenn der Verwalter das nicht macht, dann würde ich ihn fragen, wie kann das sein? Ja, so schwierig ist das nicht. Kannst dein Handy aufstellen mittlerweile. Also sollte möglich sein.
Sollte theoretisch möglich sein. Gibt noch einige verstaubte Verwaltungen, aber zum Glück auch schon sehr gute, sehr
moderne. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also nicht jedes jedes Gerücht über Hausverwaltung ist immer richtig.
Ja, ich kenne nur den einen Spruch, man kann alles im Leben erreichen, außer die Hausverwaltung. hat sich auch schon oft
bemerkt. Ja, ich muss sagen, ich hab kürzlich bei einem Mandanten von mir sogar eine Hausverwaltung gefunden, die nicht einmal eine Telefonnummer veröffentlicht. Also die kannst du ausschließlich per Fax oder per Brief erreichen.
Undercover.
Ja, also das ist besonders serviceorientiert im Jahr 2022.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Vielleicht ein Thema noch anschließend, weil die Frage bekomme auch ich sehr, sehr oft. Es steht ja eigentlich im Gesetz drinnen, alle 2 Jahre ist eine Eigentümerversammlung abzuhalten. Wie verpflichtend ist es tatsächlich? Weil es kommt doch immer wieder vor, dass einige Hausverwaltungen das nicht wirklich machen. Manche sind übereifrig, machen pro Jahr eine.
Ja, nein, es ist verpflichtend. Ja. Außer jetzt in Zeiten von Covid. Da gab es die Möglichkeit, dass du keine abhältst, Ansteckungsgefahr. Da ist jetzt auch festgelegt worden, dass bis 30.06.2022 eine stattfinden muss, wenn sie schon länger nicht stattgefunden hat. Mhm. Aber an sich ist die Hausverwaltung dazu verpflichtet. Sonst begeht sie eine Sorgfaltsverletzung.
Rein digital hat das auch eine rechtliche Wirkung, wenn man rein digital eine abhält? Oder?
Nein, Hybrid. Ja. Hybrid. Also es bleibt bei Hybrid. Du musst einberufen und solltest, ja, musst nicht, aber solltest als Hausverwalter auch die Möglichkeit anbieten, dass du dich digital dazu wählst.
Eine letzte Frage, kommt auch immer wieder vor, wenn man mit der Hausverwaltung nicht zufrieden ist, welche Maßnahmen muss man wann, wie ergreifen, um diese, sagen wir es vorsichtig, auszutauschen?
50 plus 1. Also Mehrheit. Außer du hast eine grobe Pflichtverletzung, dann hast du als einzelner Wohnungseigentümer auch die Möglichkeit, die Hausverwaltung abberufen zu lassen, allerdings in einem Gerichtsverfahren.
Und wäre das jetzt mit der neuen Regelung Drittel, zwei Drittel auch möglich bei der Hausverwaltung?
Aus meiner Sicht ja. Spannend. Ja, weil es ist ein Mehrheitsbeschluss, wird so sein. Ja.
Sehr, sehr spannend. Super, Benedikt, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, da tut sich ja einiges. Vielleicht aus meiner Warte natürlich auf den ersten Blick, die 90 Cent Rücklage klingt viel schmäler, die Rendite, aber auf der anderen Seite rein betriebswirtschaftlich betrachtet, eine Rücklage ist quasi eine Rücklage und keine Ausgabe. Ja, ist ja eine Ansparform, das Geld ist nicht weg, ja, und wird für zukünftige Investitionen gebraucht. Ja. Natürlich tut's in erster Instanz weh, vor allem wenn man ja sehr, sehr scharf kalkuliert hat und seine Objekte ziemlich geleveraged hat. Aber am Ende des Tages ist auch perspektivisch darauf zu achten beim Einkauf. Mhm. Ja, ich kaufe mir ja quasi, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, zukünftig auch anteilig die Rücklage mit. Mhm. Und wenn die schön dotiert ist, das Haus aber in gutem Zustand ist, ist das auch ein interessanter Tipp,
ja,
den man in einer breiteren Renditebetrachtung mit reintragen sollte.
Absolut. Also auch bei jedem Ankauf ja immer zu empfehlen, die Rücklage sich anzuschauen. Absolut. Tun nicht alle, muss man ehrlicherweise sagen.
Viel zu wenig nach wie vor. Du, letzte Frage. Investierst du selber in Immobilien und wie wichtig ist dir die Rücklage?
Ich liebe die Rücklage. Ich investiere selber in Immobilien, habe kleinere Projekte mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe eine Familiengesellschaft mit meinem Vater, mit meinem Bruder und ich habe auch bin sonst beteiligt an der einen oder anderen Liegenschaft, die ich gemeinsam mit teilweise Mandanten von mir umsetze und entwickle. Also die kurze Antwort ist ja.
Wie viel Tagesfreizeit trägst du da rein in deine Investments? Ist das intensiv?
Nein, Also das ist wirklich, wahrscheinlich sind es, ich würde sagen, 3 bis 5 Stunden im Monat.
Okay, sehr überschaubar.
Ja.
Perfekt. Was sind deine Ziele mit Immobilien? Wo soll das hingehen? Soll das mehr oder weniger nebenbei gedeihen? Ist das eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie oder bist du da auch so…
Also ich habe beides. Ja,
ein böser Spekulant.
Nein, böser Spekulant bin ich nicht. Also ich kaufe nicht ein und verkaufe weiter oder zumindest plane ich das nicht. Das passiert manchmal. Ja, so ein klassisches Wisch und Weg ist mir zuletzt einmal passiert, aber nur weil ein super Angebot gekommen ist. Ich habe es nicht geplant.
Ja, passiert mir auch öfters.
Ja, aber generell haben wir sowohl, also dieses, wir haben ein größeres Projekt, wo wir in den Verkauf gehen von vornherein. Also wir reißen als alte Gebäude ab, errichten wirklich ein sehr schönes neues Gebäude, also keine grausliche Betonplatte.
In welchem Bezirk?
Im 13. Schön. In Speising. Mhm. Und verkaufen dann einzeln 7 Wohnungen ab. Und das andere, das ich mit meiner Familie mache, das ist klassisch Buy and Hold. Da sind wir, trachten wir danach, das meiste, was wir kaufen, auch zu behalten.
Super, Vermögensaufbau fürs Alter.
Richtig.
Wunderbar, vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Interview.
Ich danke dir.
Wir sehen uns dann bald bei der nächsten Folge, wo wir erstmalig ein sogenanntes, wie nennen wir es, Immofusion-Experiment
wagen. Du kündigst es jetzt in deiner Folge an, das heißt.
Wir müssen es bald nachschießen.
Ja.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis bald. Wir freuen uns auf Feedback, Kommentare und so weiter. Alles Liebe, bleibt's gesund.
Danke, ciao, ciao.